Ja, ich begrüße euch recht herzlich in der Sauna der Tristessa. Also herzlich willkommen bei dem diesjährigen Dein Blog, mein Kiez. Wir machen die Veranstaltung zum dritten Mal jetzt. Also das dritte Jahr, und es war bis jetzt immer so, dass quasi es eine inhaltliche Veranstaltung gab und ein Open-Air-Hip-Hop-Konzert. Das ist auch dieses Jahr wieder so, das Hip-Hop-Konzert ist am Montag. Es geht uns bei deinem Blog Mein Kiez darum, Rassismus, Ausgrenzung und Verdrängung hier im Kiez zu thematisieren und in größeren Zusammenhang einzubetten. Wir haben uns für dieses Jahr entschieden, quasi eine Art von Kooperation mit der Kampagne Integration Nein Danke zu machen, wo ihr hier das Transparent auch seht, um der Kampagne auch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu verschaffen. Und setzen uns heute Abend mit dem Begriff der Integration auseinander. Dazu haben wir eingeladen Manuela, die quasi Gründungsmitglied von Kanakatak ist und davon auch erzählen wird und das Buch Die Windige Internationale geschrieben hat. Das wir jetzt gerade nicht da haben, aber das findet ihr, wenn ihr es googelt. Figan von der Kampagne Integration Nein Danke und dem Verein Allmende, die noch was zu aktueller Politik und der aktuellen Kampagne auch erzählen wird. Genau, wir haben uns das so gedacht, dass wir jetzt maximal circa eine Stunde einen Input geben und dann eine kurze Pause machen, um Luft zu schnappen und danach mit euch gemeinsam diskutieren. Wir werden die Veranstaltung aufzeichnen und dann auf unserer Homepage zum Download zur Verfügung stellen. Genau. Das war es erstmal von mir soweit und dann würde ich mal übergeben.
Ja, schönen guten Abend. Vielen Dank erstmal für die Einladung, über die ich mich sehr gefreut habe. Bei der Veranstaltung geht es ja vor allen Dingen hier um dieses Stadtviertel, ne? Und das ist das, was ich jetzt euch nicht werde liefern können. Ich glaube, das geht dann eher bei dem zweiten Beitrag weiter. Ich bin gebeten worden, tatsächlich eher historisch zu erklären, warum eigentlich dieser Begriff Integration so problematisch ist. Und das in einen politischen Zusammenhang zu stellen. Einige Leute, deren Gesichter ich hier sehe, sind Teil dieses politischen Zusammenhangs gewesen, der Kanakatak heißt. Und ich möchte mich bei denen entschuldigen, die darüber irgendwie schon einiges wissen. Aber wie gesagt, man hat mir irgendwie mehrfach versichert, dass es diese Geschichte relativ unbekannt ist und ich möchte sie deswegen jetzt hier erzählen. Es gehören relativ viele Aspekte dazu, um zu verstehen, was eigentlich vor 13 Jahren der politische und soziale Zusammenhang war, aus dem heraus Kanakatak entstanden ist, und er ist sicherlich ein wirklich anderer als der, in dem wir uns heute befinden. Ich will das jetzt hier nicht aufreißen, ich werde das nicht tun, ich kann darüber gerne nochmal erzählen, aber es war auf jeden Fall eine andere politische Situation, weil in den 90er Jahren der Diskurs des Rassismus völlig anders funktioniert hat, als er heute funktioniert, auf eine bestimmte Weise viel aggressiver war, Leute auf einer wirklich täglichen Ebene angegriffen wurden, zum Teil ermordet wurden, und sich das eben sozusagen von Anfang der 80er Jahre bis in den politischen Diskurs hinein und in die Medien hinein massiv sozusagen artikuliert hat. Das heißt, es gab eine Aggression, der man im Alltag konstant ausgeliefert war, und es gab gleichzeitig eine Situation in der politischen Linken, die insofern problematisch war, als dass es eine Vorstellung davon gab, dass Migranten und Flüchtlinge vor allen Dingen Opfer von Rassismus sind und denen irgendwie geholfen werden muss. Es war jetzt eine Situation, in der wir sozusagen versucht haben zu intervenieren, und die Idee war von Anfang an zu sagen, wir organisieren uns schwerpunktmäßig als Migrantinnen und Migranten und gleichzeitig aber auch als eine linke Gruppierung. Und es war immer von Anfang an die Idee, es müsste ein nationales, ein bundesweites Netzwerk von Gruppen sein, die sich da zusammenfinden und genau in diese Konstellation hinein intervenieren. Eine unserer ersten Ideen bestand darin, damals zu sagen, wir verweigern jede Form von Dialog. Zu jener Zeit war sehr dominant die Idee dieses Multikulturalismus, sozusagen eine sehr liberale Vorstellung, das war also sozusagen auf der Linken und in der liberalen Linken, eine liberale Vorstellung davon, dass verschiedene Kulturen zusammenleben müssen und so weiter. Und dabei Kultur auch eine bestimmte Vorstellung implizierte, nämlich wie Migranten ihre eigene Kultur, die sie aus ihrem Heimatland mitgebracht haben, hier ausleben sollen können dürfen. Das ist natürlich jetzt eine ganz andere Situation, als sie heute ist. In gewisser Weise hat sich sehr viel von dem quasi verändert, unter anderem deshalb, weil auch sehr viele migrantische Personen in die Öffentlichkeit gerückt sind. Das war damals nicht der Fall. Also es gab keine Filme von Fatih Akin, die in Cannes liefen oder die Kassenschlager waren, und auch keine Romane, oder es gab den ersten Roman von Feridun Saimoğlu, Kanak sprach und so weiter und so weiter. Aber es gab sozusagen diese Präsenz zu jener Zeit war nicht so vorhanden, wie sie heute ist. Das heißt, es ist ein bisschen eine andere Situation, und auch das, was sozusagen Integration war, stand noch nicht weit vorne. Integration wurde massiv erst zu einem Thema, politisch und in seiner vollen Aggression im Jahre 2000, wenn ich das richtig erinnere, als Roland Koch, der jetzt glücklicherweise abgedankt ist und da Merkel ihn fertig gemacht hat, der damals die Kampagne lanciert hat gegen die doppelte Staatsbürgerschaft für Integration. Und das ist relativ wichtig, weil diese Kombination schon etwas darüber sagt, was sozusagen Integration niemals ist, wenn darüber geredet wird auf politischer Ebene. Es geht nämlich niemals um die politischen Rechte von Migrantinnen und Migranten. So, wir haben damals als einer der ersten Sachen, die uns sehr, sehr wichtig waren, gesagt, naja, es gibt vor allen Dingen, weil wir uns sehr viele Anleihen geholt haben in der Geschichte der USA, in der Geschichte Großbritanniens, in der Geschichte Frankreichs. Es gibt überall offensichtlich eine Geschichte der Migration, die unter anderem auch eine Geschichte der Kämpfe ist. Was ist eigentlich in Deutschland? In Deutschland gab es offensichtlich weder eine Geschichte der Migration, jedenfalls offiziell nicht, und schon gar nicht eine Geschichte der Kämpfe. Und trotzdem war es uns klar, aufgrund von Verwandtschaften und Freundschaften und so weiter, dass es sehr viel Widerstand gegeben hatte in der bundesrepublikanischen Geschichte und dass darüber kein Wissen existierte, kein kollektives Wissen, weder in der deutschen Linken noch unter Migranten. Also damals, ich erinnere mich noch sehr gut, wir haben damals mit vielen Leuten, die migrantische Projekte damals gemacht haben, gesprochen, und die meisten waren so, wir sind sozusagen als zweite Generation die Ersten, die überhaupt Widerstand leisten, die sich gegen den Rassismus zur Wehr setzen und so weiter. Und deshalb war es uns damals so wichtig zu sagen, was wir brauchen ist erstmal eine Untersuchung in die Vergangenheit, um zu verstehen, wie hat sich eigentlich der Rassismus in der Geschichte Deutschlands verändert, und uns hat es interessiert im Verhältnis zu den Kämpfen von Migrantinnen und Migranten. Das heißt, wenn wir uns die Geschichte der Migration angeguckt haben, dann haben wir sie uns so angeguckt, in der Weise, in der sich Migranten und Migrantinnen zur Wehr gesetzt haben gegen Rassismus. Das war uns sehr wichtig, weil Migrantinnen und Migranten existieren nur als solche in einer Gesellschaft, die sie zu Migranten und Migrantinnen macht. Das heißt, man wiederholt in gewisser Weise eine gewisse Typologie und ein Wissen über die Ausländer zum Beispiel, wenn man sich anguckt, wie diese Geschichte war. Und uns interessierte die Geschichte nicht an sich. Uns interessierte nicht die Geschichte von einzelnen Personen. Sondern uns interessierten die Techniken und Taktiken, die sie angewandt haben, die Grenze zu überqueren, nach Deutschland zu kommen, ihre Lebensverhältnisse hier überhaupt erst möglich zu machen. Uns interessierte, welche Formen von Widerstand haben sie eigentlich hierher gebracht aus ihren Herkunftsländern. Uns interessierte, wie haben sie dann angefangen, welche Formen von Widerstand zu organisieren, in welchen Zusammenhängen. Und wir sind dann eben ausgezogen und haben sowas wie eine Untersuchung gemacht. Wir sind in die Archive gegangen, wir haben mit Leuten gesprochen, wir haben Bildmaterial aus den Regalen gezogen, wir haben Zeitungsartikel gelesen. Wir haben also unglaublich viel Arbeit da reingesteckt, um zu verstehen, worin besteht diese Geschichte. Und es war uns wichtig zu sagen, erstens, es gibt diese Geschichte, zweitens, wir stellen uns in den Zusammenhang dieser Geschichte und drittens, ganz wichtig, wir müssen verstehen, wie hat sich der Rassismus eigentlich geändert, damit wir verstehen, wie er heute ist, damit wir wissen, wie wir ihn kritisieren können, wie wir uns dagegen zur Wehr setzen können. Das war damals sehr, sehr wichtig, weil es in den 90er Jahren unter anderem auch eine Idee gab davon, dass die Bundesrepublik Deutschland nach der Vereinigung der beiden deutschen Staaten in ein autoritäres System überführt werden könnte und damals sofort die Assoziation des Nationalsozialismus aufkam. Das heißt, es gab eine Idee, dass es da eine Kontinuität geben könnte. Und unser Gefühl war, diese Form des historischen Vergleiches macht keinen Sinn, weil wir müssen sozusagen das Spezifische der jetzigen Situation verstehen, um zu verstehen, was eigentlich mit uns da gerade geschieht. Und ich möchte jetzt sozusagen zwei Sachen machen. Ich möchte jetzt einerseits zurückgehen und ein bisschen erzählen von diesen Formen des Widerstands und auch erklären, wie wir dann auf diese Frage der Integration gekommen sind. Und im zweiten Teil dann sagen, wie nach diesem Versuch, irgendwie diese Geschichte zu rekonstruieren, sie öffentlich zu machen, wir dann als Gruppe fortgefahren sind. Ich würde gerne ein paar Beispiele anführen für solche Widerstandspraktiken, wie sie eben von Migranten organisiert wurden. Ich glaube, was man irgendwie verstehen muss, ist, dass Migration selbst unter bestimmten Bedingungen als Widerstand verstanden werden muss. Das heißt, die Bewegung, einen Ort zu verlassen, kann unter Umständen als eine Widerstandsform verstanden werden. Als es, und ganz wichtig, ich glaube, die Unterscheidung ist irgendwie relevant, was wir damals verstärkt gemacht haben, und es lag an der Zusammensetzung der Personen, die in dieser Gruppe organisiert waren. Wir haben sehr, sehr wenig darüber rausgefunden und darüber überhaupt recherchiert, wie diese Geschichte in Ostdeutschland war, also in der DDR war. Sondern wenn ich jetzt darüber spreche, dann über Westdeutschland, aus dem Grund, weil ich darüber am meisten weiß. Nicht, weil ich sage, das gibt es dort nicht, aber es ist auch relativ schwach erforscht. Also es gibt jetzt ein paar Anstrengungen dazu. Und es gibt da auch eine andere Zeitlichkeit eigentlich. Und in der DDR gibt es sicherlich ein besonderes Merkmal, nämlich die Idee, dass es eigentlich überhaupt gar nicht zu einer Integration von Leuten kommen sollte, die aus dem Ausland in die DDR gezogen sind. In Deutschland war das anders, also in der Bundesrepublik Deutschland war das anders. Warum würde ich sagen, dass die Migration selber eine Form des Widerstands ist? Das hat sehr viel damit zu tun, mit der politischen Situation der damaligen Zeit in vielen Ländern Südeuropas, also unter anderem in Portugal, in Spanien, in Griechenland, hatten wir es mit Diktaturen zu tun. Die Leute sind zum Teil, also sehr viele Linke, sind zum Teil damals auch nach Deutschland gekommen, auch unter der Vorstellung, sie können einem bestimmten politischen System entfliehen, hier arbeiten. Sie sind sozusagen unter dem Ticket Gastarbeiter gekommen. Viele von ihnen waren, was man heute nennen könnte, politische Flüchtlinge, aber damals war es eben möglich, unter der Rubrik Arbeitsmigration zu migrieren, und sie haben das getan. Und viele von ihnen haben sich dann auch hier entsprechend exilorientiert, also bezogen auf ihr Herkunftsland organisiert. Eben nicht alle, aber doch sehr, sehr viele Gruppen. Viele von diesen Gruppen oder viele von diesen Leuten hatten entsprechende politische Erfahrungen in ihren Ländern. Also waren in kommunistischen Gewerkschaftsbunden organisiert, hatten Erfahrungen in der Mietstreikbewegung gesammelt, in Italien zum Beispiel, kannten sich aus mit bestimmten Praktiken der, von dem, was heute zum Teil sehr relevant, auch in der Linken viel diskutiert wurde, die militanten Untersuchungen, die beliebt in verschiedenen Ländern waren, unter anderem auch und in der Türkei, wobei die türkische linke Migration ja auch ein bisschen später einsetzte, aber naja, gemischt. Also man muss verstehen, dass Teile, also sozusagen Teil dieser Migration politisch motiviert war oder politische Gründe hatte, aber das ist nur ein Aspekt davon. Ein anderer Aspekt, den wir wichtig fanden, war überhaupt zu verstehen, dass das Organisieren von Migration selber häufig ein politisches Projekt ist, insofern es ähnlich wie eine Bewegung funktioniert. Also es sind gewisse Netzwerke zum Beispiel dafür notwendig. Es ist selten das Projekt einer einzelnen Person, die entscheidet, sie geht jetzt in ein anderes Land. Meistens ist es so, dass jemand, den sie oder er kennt, bereits migriert ist. Die Möglichkeit, oder es ist eine kollektive Entscheidung, weil in einem Dorf, in einem Haus, in einer Familie Geld gesammelt wird, damit eine Person gehen kann. Es werden solche sozusagen transnationalen Bezüge aufrechterhalten. Es gibt eine Vermittlung von Wissen, auch politischen Wissens, was da sozusagen passiert. Und das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass die Vorstellung existierte und auch in der sozusagen in der Geschichtsschreibung der Migration, die in den letzten Jahren eingesetzt hat, sozusagen die Vorstellung existiert, mit 1955, mit dem ersten Anwerbevertrag mit Italien, also zwischen Deutschland und Italien, hätte es sowas gegeben wie eine partielle Öffnung der bundesdeutschen Grenzen, und man muss sich das so vorstellen, es war ja damals auch nicht Europa, sondern tatsächlich die Vorstellung, also Migration oder Immigration war im engen Sinne der Souveränität von Nationalstaaten, nach der Souveränität von Nationalstaaten organisiert, ebenso das Staatsbürgerrecht. Das ist ja heute ein bisschen anders, weil sehr viel der Migrationspolitik europäisch organisiert wird. Und damit auch ein Eingriff in die sozusagen in die Logik dessen, was Bürgerschaft ist, passiert. Aber zu der Zeit ist es natürlich so, dass es auch bilaterale Verträge gibt und dass die Vorstellung, dass das sozusagen die Grenzen oder die Pforten geöffnet hätte und die Leute dann kamen, ist in gewisser Weise ein Märchen, weil es eigentlich so war, dass in den meisten Fällen die Herkunftsländer gefordert hatten, dass es so ein bilaterales Abkommen gibt. Warum haben sie das getan? Das hatte sehr viel damit zu tun, dass viele ihrer Staatsbürger die Länder verlassen haben und nach Deutschland gegangen sind und dass es auf beiden Seiten ein Interesse gab, zu kontrollieren, wer eigentlich und wie viele Personen eigentlich diese Wege beschreiten. Das ist total relevant zu verstehen, weil es bedeutet, dass es der Versuch war, eine relativ ungeordnete Bewegung unter Kontrolle zu bringen. Und das ist sehr, sehr, sehr wichtig, um zu verstehen, wie sozusagen das historisch weitergeht, weil es nicht so ist, dass irgendeine dieser Formen, staatliche Kontrolle zu organisieren, besonders erfolgreich gewesen ist. Man kann relativ gut zeigen, dass 1973 mit dem Anwerbestopp es ja eigentlich bis 2005, als es zu einem Einwanderungsgesetz in der Bundesrepublik kommt, also wirklich sehr, sehr langen Zeitraum, eigentlich keine legale Form der Migration gab mehr. Also 30 Jahre lang konnte man eigentlich nicht mehr legal in die Bundesrepublik einreisen. Es war nur noch möglich über das Asylrecht, was bekanntermaßen in den 90er Jahren ausgehöhlt wurde und es seitdem auch sehr, sehr schwierig war, überhaupt nach Deutschland zu kommen. Und gleichzeitig gab es noch so ein paar andere Wege, wie zum Beispiel Familienzusammenführung, die dann auch großzügig entsprechend ausgelegt wurden. Also wer ist mein Cousin, dann wird durch das Kinderzuzugsalter, was immer regelmäßig herabgesenkt wurde, wurden dann konnten Dokumente gefälscht werden und so weiter. Es gibt da relativ viele Tricks, aber es ist auf jeden Fall so, dass gezeigt werden kann, numerisch zumindest, der Anteil der ausländischen Bevölkerung in Deutschland ist nicht gesunken, trotz dieses Anwerbestopps. Okay, das muss man sich natürlich irgendwie erklären, wenn staatliche Regulation bezwecken will, dass es zu einem Ende der Einwanderung kommt, also wenn es eine Abschottung von Grenzen geben soll, und das ist heute genauso relevant, wie es immer gewesen ist, dann ist die Frage, wenn das nicht gelingt, und numerisch kann man ja irgendwie zeigen, dass es nicht gelingt, was bedeutet das dann? Unter welchen Bedingungen migrieren Leute? Welche Tricks wenden sie an? Was versuchen sie? Und natürlich spielt die undokumentierte Migration seit der Geschichte der Einwanderung sozusagen oder seit dem Zweiten Weltkrieg oder seit sozusagen Migration, seit Nationalstaaten versuchen, Migration zu regulieren, spielt eine undokumentierte Migration eine erhebliche Rolle, aber eben auch andere Wege, wie zum Beispiel Familienzusammenführung sozusagen bestimmte Tricks. Das Asylgesetz war eine der Möglichkeiten in den 80er Jahren. Und eine Sache, die ich versuche immer den Leuten deutlich zu machen, ist, dass es in den 70er Jahren, dass damals nicht so viele Asylbewerber kamen, nicht damit zu tun hatte, dass die Welt damals besser war und in den 80er Jahren so schlecht wurde und es deswegen Asylbewerber gab, genauso wenig wie sie in den 90er Jahren besser wurde wiederum und es dann weniger Asylbewerber gab, sondern das hat was damit zu tun, dass es bestimmte Möglichkeiten, legale Möglichkeiten der Einwanderung gibt und die Leute versuchen sie zu nutzen. Das heißt, die Kategorien, mit denen das Ausländerrecht arbeitet und in denen sie Personengruppen innerhalb der migrantischen Bevölkerung zu kategorisieren versucht, sind immer in Relation dazu zu verstehen, wie die Leute es schaffen wollen, einzuwandern. Das heißt, warum gibt es so viele Asylbewerber in den 80er Jahren, warum gibt es so viele Undokumentierte in den 90er Jahren und so weiter und so weiter. Wir sind jetzt an einem Punkt angelangt und ich denke, das Einwanderungsgesetz 2005 ist sicherlich ein bisschen ein Kennzeichen davon, auch wenn es gar nicht wirklich ein Einwanderungsgesetz ist. Aber es gibt ja eine Diskussion darum, wie Migration produktiv gemacht werden muss. Sind wir an einem Punkt, an dem im Grunde staatlicherseits konstatiert wird, dass Migration nicht zu regulieren ist, im Sinne von abzuschotten. Das ist relativer Konsens. Der Tenor geht hin zu sagen, Migration muss gemanagt werden. Und Management ist, kann man sozusagen aus der Ökonomie lernen, ist eines der Versuche oder eines der Wissenschaften, die sowas ist wie Wahrsagen. Es geht nämlich darum, zu gucken, zu verstehen, was ist das Risiko, wo ist die Effizienz, wie kann man eine Wahrscheinlichkeit bestimmen, wie kann man Möglichkeiten abpassen, wie kann man etwas produktiv machen. Und das ist genau der, man kann das im Detail auch nochmal diskutieren, aber das ist so ein bisschen der Versuch, der im Moment gemacht wird. Unter anderem wird, was ich sehr, sehr interessant finde, darüber diskutiert, wie Migrationspolitik in Zusammenhang gerückt werden kann mit Entwicklungspolitik. Das heißt, die Idee ist, man soll zunehmend Entwicklungspolitik oder sozusagen Entwicklungshilfegelder sollen abgeschafft werden und die Überweisungen, die Migranten tätigen in ihre Herkunftsländer, sollen sozusagen kanalisiert werden im Sinne der Entwicklung ihrer Länder. Okay? Das heißt, was das bedeutet ist, dass während früher Ausbeutung sozusagen da stattfand, wo die Leute konkret in ihrer Arbeitskraft ausgebeutet werden, ist, was heute noch dazu kommt, ist, dass ihre Mobilität ausgebeutet wird. Das heißt, etwas, was sozusagen im Grunde ideell ist, kommt noch hinzu und wird sozusagen noch versucht, daraus wird sozusagen noch versucht, Profit zu machen. Okay. Ich glaube, aus dem Punkt wird relativ klar, oder aus sozusagen dem, was ich gesagt habe, wird relativ klar, warum uns anfing zu interessieren, dass diese Migrationsbewegung selber und der Versuch, Grenzen überschreiten, in gewisser Weise ein politischer Prozess sind. Und zwar insofern, als er quasi objektiv und vielleicht gar nicht intendiert, eine Reihe von Fragen stellt an den Zusammenhang, an den nationalstaatlichen Zusammenhang. Nämlich danach, was ist die Funktion von Grenzen, wer gehört dazu und wer gehört nicht dazu? Was ist mit der Frage der Bürgerschaft oder den Bürgerrechten? Durch die Präsenz dieser Bevölkerung in einem Staat oder innerhalb Europas stellt sich diese Frage. Sie muss aber auch gleichzeitig als eine politische Frage gestellt werden. Und das ist vielleicht der Punkt, zu dem wir später kommen, wenn wir über diese Kampagne sprechen. Genau. Okay, das heißt, wenn man so will, sowohl die Bewegungen der Migration als auch die Kämpfe der Migration eröffnen sozusagen und machen bestimmte Fragen zu einem politischen Raum und sie müssten aber auch zu dem gemacht werden. Die zwei anderen Aspekte, die, glaube ich, relevant sind, um zu verstehen, wo gibt es so diese Geschichte dieses Widerstands, ist das ist heute, würde ich sagen, wirklich sehr anders, aber ist für die 60er und 70er Jahre und bereits eigentlich in den 50er Jahren spielt es eine große Rolle, sind die ganzen Kämpfe, wo es um die Arbeitsverhältnisse geht. Das heißt, es gab eine Reihe von vor allen Dingen wilden Streiks, die von Migrantinnen und Migranten ausgegangen sind, die sie initiiert haben, an denen sie sich beteiligt haben, und der größte Kampf in der Geschichte der Bundesrepublik, nämlich der Kampf bei Ford in Köln, ging unter anderem eben 1973 von hauptsächlich türkischen Migranten aus, die zwei Wochen später aus dem Urlaub gekommen sind und entlassen werden sollten. Und das führte sozusagen dazu, dass sie zum Thema gemacht haben, dass sie unter ganz anderen Bedingungen arbeiten als die anderen Arbeiter, und zum Beispiel, um sozusagen im Urlaub zu sein, brauchten die damals gab es eben noch nicht Germanwings und EasyJet, sondern man musste irgendwie mit dem Zug und dann mit dem Bus und mit den Autos irgendwie in die Türkei gurken. Das dauerte relativ lange. Dadurch verzögerte sich sozusagen, entweder verkürzte sich oder verlängerte sich darüber quasi der Urlaub. Und das war sozusagen einer der, naja, sagen wir mal, Punkten, die überhaupt dann die ganzen Arbeitsverhältnisse eben zu einem großen Streik gemacht haben. Ein Streik, der dann verloren wurde. Mein Lieblingsbeispiel aus verschiedenen Gründen ist allerdings ein anderer Streik, und zwar eigentlich drei in Folge bei Pierwoog, einem Vergaserwerk in Neuss. Dort haben vor allen Dingen Migrantinnen, also Frauen, gearbeitet, und die haben in drei aufeinanderfolgenden Streiks 1971, 1972 und 1973, das wäre jetzt sozusagen, es kann sein, dass es falsch ist, aber der letzte war jedenfalls 1973, ich wollte auch gerne einen Film dazu mitbringen, aber das können wir ein andermal machen. Es gibt einen sehr, sehr schönen Film darüber, der damals gedreht wurde, 1973 bei dem Streik, der, finde ich, auf eine ganz tolle Weise verschiedene Aspekte davon schildert, was es bedeutet, einen politischen Kampf in einem Betrieb zu führen. Und was es bedeutet, ständig neu und jeden Tag wieder die Solidarität herstellen zu müssen, was es bedeutet, Leute überzeugen zu müssen, was es bedeutet, gegen Polizeirepression vorzugehen, und was es bedeutet, die rassistische Spaltung, also eine konkrete rassistische Spaltung im Betrieb aufzuweichen. Und ich glaube, das ist sehr, sehr relevant zu verstehen, dass es unglaublich wichtig war und eine der zentralen Schwierigkeiten in den Kämpfen der Migrantinnen und Migranten war sozusagen, dass es sehr selten zu einer Solidarisierung von Deutschen gekommen ist. Das kann man strukturell erklären. Zumindest in den Betrieben war das entsprechend organisiert, dass die Migranten in den unteren Lohngruppen gearbeitet haben. Das heißt, es gab Lohngruppen, die unterhalb der deutschen Facharbeiter waren, die sozusagen migrantisch waren. Und damals war eines der Slogans, das Band ist migrantisch. Also das Band ist dann eben das Fließband, an dem vor allen Dingen eben die Leute aus dem Süden Europas und dem Norden Afrikas und wenigen anderen Ländern gearbeitet haben. Die Frauen bei Pierwoog Neuss haben eine sehr, sehr interessante Sache gemacht. Sie haben nämlich geschafft, die Lohngruppen, in denen sie kategorisiert waren, in die unteren Lohngruppen, jeweils in ihren Kämpfen zur Forderung zu machen, diese abzuschaffen, und sie haben es auch immer wieder geschafft. Das Interessante ist, dass sie neben diesen Forderungen wo es konkret um die Arbeitsverhältnisse geht, immer wieder Fragen des Alltags noch hinzugefügt haben. Zum Beispiel die Bedingungen in den Wohnheimen, in denen sie untergebracht waren. Sie haben dann zum Teil eine ganze Forderungsliste zusammengestellt und gesammelt, in denen das Thema war, dass dass eigentlich bezahlt werden müsste, dass sie zur Arbeit kommen können, also der öffentliche Nahverkehr. Dass sie gefordert haben, man bräuchte einmal im Monat einen Hausfrauentag. Dass sie gefordert haben, man bräuchte einmal im Monat einen Tag, in dem man zum Arzt gehen kann. Also Fragen, die sehr, sehr wichtig sind, weil in der damaligen Linken es einen sehr, sehr starken Fokus gegeben hat, allein auf die Arbeitsverhältnisse. Also es gab die Idee, dass es eine internationale Arbeiterklasse gibt und dass das der Fokus der Arbeit sein musste. Ihr alle kennt das, das sind dann die Fragen von Nebenwiderspruch und so weiter und so weiter. Aber damals bereits ist es diesen Frauen gelungen, innerhalb dieser betrieblichen Kämpfe solche Fragen mitzuthematisieren. Fragen, die dann im Verlauf der 70er Jahre relevant wurden für eine migrantische, aber auch eine deutsche Linke, Stichwort sind soziale Bewegungen. 1973 war das Problem, dass diese Frauen eben in Streik gegangen sind, wieder einmal gefordert haben, dass die Lohngruppe, in die sie eingeordnet waren, abgeschafft werden sollte und sie über Tage hinweg den Betrieb versucht haben zu stören. Sie sind nicht mehr zur Arbeit gegangen, sie haben Feste gefeiert auf dem Betriebsgelände, die Polizei ist gekommen. Es ging so, es zog sich so Tage und Tage und Tage hin und es war klar, einer der Kernprobleme ist, dass die deutschen Facharbeiter sich nicht solidarisieren würden. Und was haben diese Frauen gemacht? Sie haben angefangen, genau darauf ihre politische Arbeit zu zielen. Sie sind in die Kneipen gegangen, zu denen sie sonst nicht gegangen sind. Auch das muss man sich klar machen. Damals gab es eine Reihe von Kneipen, in denen zum Beispiel Schilder standen, keine Ausländer erwünscht. Es waren sozusagen bestimmte kulturell kodierte Orte, die es natürlich heute auch so gibt, in die Migranten nicht gegangen sind. Diese Frauen haben allen Mut genommen, sind genau an diese Orte gegangen, von denen sie wussten, dass dort die deutschen Facharbeiter nach der Arbeit ihr Bier zischen würden und haben angefangen, mit denen zu reden, wie ihre Situation ist, wie deren Situation ist und so weiter. Und haben dann noch eine weitere sehr kluge Aktion gemacht. Sie haben das zur Verfügung gestellt bekommen, nämlich Blumen. Und da gibt es verschiedene Geschichten darüber, ob es Nelken oder Rosen gewesen sein sollen. Auf jeden Fall hatten sie davon Hunderte und sind dann losgezogen an einem Tag und sind zu diesen deutschen Facharbeitern in den Betrieb und haben denen Blumen geschenkt und haben gesagt, ihr müsst euch mit uns solidarisieren. Und genau das, sozusagen der mühsame Versuch, den Rassismus, der strukturell in diesen Betrieb eingeschrieben war, zu überwinden, war genau dann auch ihr Erfolg, weil sich zu diesem Zeitpunkt dann die deutschen Facharbeiter solidarisch erklärt haben und das dann dazu führte tatsächlich zu dem Erfolg dieses Streiks. Und dieser Streik war erheblich, weil, das wussten die damals nicht, diese Firma Pierburg eben eine Monopolstellung in der Vergaserproduktion hatte und es nur noch wenige Tage bedurfte, hätte und dann wären sehr viele andere Fabriken erstmal hätten ihre Produktion stilllegen müssen, weil sie Vergaser gebraucht hätten, um weiter zu arbeiten. Das wussten die Frauen nicht, strategisch war es aber sozusagen sehr wichtig und es gab sozusagen verschiedene Gründe. Danach sollte das alles reorganisiert werden und sozusagen nach dem Streik hat auch das Unternehmen wieder versucht, die Arbeiterinnen zu desorganisieren. Okay, das ist sozusagen der Bereich, ein Bereich der Arbeitskämpfe, der einfach, glaube ich, erzählt werden muss, von dem man wissen muss und für den, glaube ich, sehr wichtig ist zu verstehen, dass ein Teil dieser Kämpfe eben Kämpfe gegen Rassismus sein müssen und dass historisch zumindest man sagen kann, in den meisten Fällen ist es die Arbeit von Migrantinnen und Migranten gewesen, genau diesen Rassismus an sehr konkreter Stelle und nicht abstrakt und nicht moralisch und nicht allgemein, aber an sehr konkreter Stelle zu überwinden und dass das dann im Grunde zu einem Erfolg dieser Aktion gekommen ist. Ein anderer letzter Bereich, auf den ich kommen will, der historisch relevant ist und von dem ich glaube, dass er auch heute, also ich glaube, die Arbeitsverhältnisse haben sich natürlich sehr stark geändert, die Fabriken sind nicht mehr so der zentrale Ort der ökonomischen Produktion oder der Arbeitsverhältnisse oder der Produktionsverhältnisse heute, aber die Frage des Alltags, die ich schon vorhin angesprochen habe, die wurde dann im Verlauf der 70er Jahre zentral. Auch für die migrantischen Kämpfe Es waren Kämpfe, die dann anfingen, um Kindergeld zu gehen, die zum Teil auf bundesweiter Ebene organisiert wurde, weil es eben Ungerechtigkeiten gab in Bezug auf das Kindergeld. Es gab ganze sozusagen nationale Gruppen, die kein Kindergeld mehr beziehen sollten, andere, die weniger bekommen sollten und so weiter. Und es gab dann eine bundesweite Mobilisierung, für die in Essen gab es ein Arbeiterzentrum, das sogenannte Spanische Zentrum, die da zentral waren, diese Kämpfe zu organisieren. Dabei sollte man nicht vergessen, dass viele dieser Gruppen oder die meisten dieser Gruppen linke Gruppen gewesen sind und dass sie an vielen Punkten auch mit deutschen Linken, vor allen Dingen Sponti-Gruppen, zusammengearbeitet haben. Dann gibt es noch die Geschichte der Häuserkämpfe. Als in Frankfurt in den Anfang der 70er Jahre die ersten Häuser besetzt wurden und Mietstreiks eingeführt wurden, waren es tatsächlich italienische Migranten, die damit begonnen haben. Dass es später zu so einer großen Geschichte wurde und Joschka Fischer und Daniel Cohn-Bendit und wie sie alle heißen, daraus hervorgegangen sind, ist sozusagen, steht genau in dieser Tradition und in einer Zusammenarbeit, die damals massiv eben und von sozusagen dieser überbrachten Wissensproduktion aus der italienischen und französischen Mietstreikbewegung kam und nach Frankfurt gekommen ist und dann so stark politisiert wurde, wie wir sie heute kennen. Der Häuserkampf in Frankfurt war zumindest in seinen Anfängen eben ein migrantischer Kampf gewesen. Okay, es gibt sozusagen die ganze Organisierung in Arbeiterzentren spielt eine Rolle und dann eben der Bezug und die ganzen Diskussionen darum, wie relevant ist eigentlich der Alltag. Und für Migrantinnen und Migranten war der Alltag natürlich auf eine ganz andere Weise relevant, als es für die deutschen Arbeiter war, weil ihr Alltag durch das Ausländergesetz geprägt war. Das heißt, wenn sie sich überhaupt politisch organisiert haben, war das eine Möglichkeit und ein Grund zur Abschiebung. Weil ihre Botschaften und Konsulate zum Teil interveniert haben in ihre politische Praxis, weil überhaupt sie rechtlich nicht die gleichen Zugänge hatten und das bedeutet zum Teil auch die Frage der sozialen Rechte und nicht nur der politischen Rechte wie das Wahlrecht, wie die Deutschen. Und diese ganzen Artikulationen, und das kann man relativ gut sehen in den Diskussionen dieser migrantischen Gruppen, in den Diskussionen der deutschen Linken damals und in der Weise, in der die staatlichen Politiken anfingen, von einem Wort zu reden, das bis heute für uns eben relevant ist und das uns heute auch hier zusammenbringt, nämlich das Wort der Integration. Tatsächlich gab es begann sozusagen von staatlicher Seite aus eine Diskussion um Integration. Das muss man so verstehen. Einerseits gibt es sozusagen tatsächlich eine Hochphase migrantischer Widerstandspraktiken, die 1973 vor allen Dingen kumuliert in unglaublich vielen wilden Streiks. Und 1973 kommt es eben gleichzeitig zu dem Anwerbestopp. Dadurch wird deutlich für die migrantische Bevölkerung, jetzt gibt es sozusagen kein Zurück mehr. Also viele Leute waren auch gekommen mit der Vorstellung, wir gehen irgendwann mal zurück. Jetzt war klar, okay, wenn du jetzt zurückgehst, kannst du auch nicht mehr kommen. Das heißt, es gibt sozusagen eine Situation der Entscheidung. Es gibt einen Prozess der Niederlassung. Es gibt einen Prozess, es gibt eine Situation, dass die zweite Generation heranwächst und in den deutschen Städten groß ist. Und es gibt keine Infrastruktur, die dem irgendwie gerecht ist, weil Deutschland den Plan hatte, dass diese Leute nicht bleiben würden. Und dieser Plan ist bekanntlich sozusagen zumindest offiziell bis zum Jahre 2000 durchgesetzt worden, bis irgendwie Deutschland das erste Mal gesagt hat, dass es ein Einwanderungsland ist. Und damals gab es schon 7 Millionen Leute, die ausländischer Bevölkerung waren. Also jetzt gesprochen von sozusagen ihren staatsbürgerschaftlichen Rechten. Okay, und in den 70er Jahren macht sozusagen sich innerhalb von Gewerkschaften, innerhalb von Kirchen, innerhalb von kommunalen Strukturen dieser Begriff stark, der im Grunde, und so war damals unsere Analyse und ich würde die auch für heute noch sehr deutlich sagen, der versucht im Grunde auf diese ganzen Forderungen, auf diese ganzen Kämpfe, die sich damals zu artikulieren, zu antworten oder zu entgegnen und im Grunde zu sagen, ja, es gibt ein Problem, ihr habt recht, aber wir geben jetzt eine andere Antwort darauf. Und diese Antwort heißt Integration. Und diese Antwort bedeutet, dass es zu einer individuellen Anpassungsleistung der Migranten kommen muss, dass sie sie beweisen müssen, dass sie sich unter bestimmten Bedingungen integrieren können und wollen. Und dabei ist die Unterscheidung zwischen können und wollen spielt dann innerhalb der 80er Jahre die entscheidende Rolle. Also es gibt dann vor allen Dingen unter Innenminister Zimmermann eine ganz klare Rede davon, dass bestimmte Gruppen in der Lage sind, sich zu integrieren, also integrationsfähig sind, und andere sind es nicht. Und damals zieht es ganz, ganz stark auf die türkische Bevölkerung in Deutschland, von der klar gesagt wird, diese Leute sind nicht integrationsfähig. Okay. Aber wie gesagt, in den 70er Jahren etabliert sich das, und es etabliert sich als eine Entgegnung auf genau diese Kämpfe, in denen diese Fragen artikuliert werden. Was ist mit der Bildung? Was ist mit den Wohnverhältnissen? Was ist mit der Gesundheit? Was ist mit den Arbeitsverhältnissen? Also alle Fragen, die den Alltag der Leute bestimmen, was ist mit den Staatsbürgerrechten, wird beantwortet sozusagen staatlicherseits, und es wird gesagt, Integration. Ihr müsst euch integrieren und ihr könnt es nur unter bestimmten Bedingungen. Jetzt müsste man, finde ich, und das ist was Relevantes, was bis heute ist, wenn man sozusagen sich, also wenn man sich das anguckt, Integration, nein, danke. Denn es ist natürlich richtig in Bezug auf eine bestimmte Politik und eine Anmaßung der Integration. Ich glaube aber, dass zugleich es sehr, sehr wichtig ist zu verstehen, dass Integration etwas ist, was Migrantinnen und Migranten, seit sie hier sind, immer schon praktiziert haben. Und ich glaube, dass es sinnvoll ist, zu unterscheiden zwischen diesen Politiken der Migration, die genau diese Aggression sind, die diese Forderungen und Anforderungen an Migranten bedeutet und die dieses hierarchische Verhältnis immer wieder reproduzieren, in der Rede davon, dass ich hier etwas integrieren müsste, was eigentlich hier schon lebt, und sozusagen gleichzeitig. Und das ist, finde ich, was ganz, ganz relevant ist, wenn man über Integration spricht. Es soll suggerieren, dass der Rest der Bevölkerung integriert ist. Das ist ja schwachsinnig. Also das muss man sich mal klar machen, was das bedeutet. Das bedeutet, dass die Personen, die als Deutsche hier gelten, als welche gelten, die kein Problem darstellen. Die anderen sind das Problem. Das bedeutet, dass alle Fragen von Sexismus, die Fragen von Ausbeutung, die Fragen von Wohnverhältnissen und so weiter, als in diesem Diskurs gleichzeitig als einer dargestellt werden, der gelöst ist. Wo die anderen das Problem sind. Also die Integration suggeriert ja schon eine homogene und eine in sich ohne Konflikte existierende Gesellschaft, in die dann etwas eingearbeitet werden soll. Und im Grunde gibt es dieses Problem, ne, die Ausgrenzung, und worüber nie geredet wird, ist über die Rechte dieser Personen. Aber ich glaube, es ist nicht nur eine Frage von sozusagen politischen Rechten, sondern es ist auch eine Frage von sozialen Rechten, und genau die Kämpfe, die historisch passiert sind, sagen uns etwas darüber, was diese Personen oder diese Leute damals gemacht haben, um hier leben zu können. Haben sie genau diese Formen der Organisierung praktiziert? Haben sie Arbeiterzentren organisiert, in denen sie Sprachkurse unter anderem auch gemacht haben, in denen sie Beratung in Fragen von Rechten, von Gesundheit, von Bildung, es gab Elternvereine und so weiter gemacht haben. Also all das, was sozusagen an Integrationsarbeit in der migrantischen Bevölkerung geleistet wurde, wird gleichzeitig auch noch desartikuliert, genau mit dieser Diskussion darüber, dass sie sich zu integrieren haben. Und es ist genau sozusagen die Geschichte, die wir uns damals, also jetzt um nochmal zurückzukommen auf den Anfang meines Beitrags, die wir uns damals erarbeitet haben, die uns ermöglicht hat zu verstehen, dass es diese historischen Bezüge gegeben hat, und zu verstehen, was und welche Aggression von diesem Integrationsbegriff ausgegangen ist. Und wir haben, nachdem wir uns diese ganze Geschichte erarbeitet haben, dann genau im Jahr 2002 eine Kampagne lanciert, die eben genau hieß No Integration, keine Integration, und die versucht hat, aber zwei Dinge zusammenzubringen, nämlich einerseits die Diskussion innerhalb Deutschlands, und man muss heute ja auch sagen, diese ganze Diskussion wird innerhalb Europas in verschiedenen Ländern geführt, auch darüber können wir später nochmal reden, auf unterschiedliche oder auch ähnliche Weise. Dass es einerseits darum ging, und andererseits war uns ein anderer Punkt total wichtig, nämlich zu verstehen, zu lernen, wie Migrationspolitik sich zu diesem Zeitpunkt bereits auf eine Weise verändert hat, in der Europa ein sehr, sehr relevanter Raum wird und wurde und in dem Grenzen sich transformieren, und das sozusagen gleichzeitig mit thematisiert werden musste. Weil klar ist, dass eine Integrationspolitik im Inneren eines Staates nur dann funktioniert, funktioniert, wenn Grenzen auf eine bestimmte Weise kontrolliert und gemanagt werden müssen. Und das sind sozusagen die zwei Themen, die wir versucht haben, damals in dieser Kampagne zusammenzubringen. Und soweit mein historischer Ausblick. Und jetzt kommt sozusagen die aktuelle Situation und dann vielleicht eine Pause und dann können wir ja nochmal diskutieren. Ja.
Erstmal hallo. Ich möchte, ist es hier an?
Ja, so bevor ich mit meinem Redebeitrag anfange, möchte ich mich bei Ralf und bei den Leuten von Tristeza extra bedanken. Die haben uns jetzt nicht nur heute Abend eingeladen, um die Kampagne hier vorstellen zu können, sondern bereits im ersten Monat ganze Menge Geld für die Kampagne gespendet. Danke nochmal an euch alle. So, Manuela hat einiges gesagt. Ich möchte gleich am Anfang kurz darstellen, wie es überhaupt zu der Kampagne kam. Wir haben als Verein Allmende letztes Jahr nach den rassistischen Äußerungen von Sarrazin zu einer Protestaktion eingeladen. Am selben Abend war es klar, dass wir uns mit den Leuten, die Interesse haben, nochmal treffen wollten. Wir kamen zusammen. Wir haben eine Plattform gegründet, eine Plattform gegen Rassismus. Und ich glaube, es war schon bei der zweiten Sitzung für uns alle, fast alle klar, dass wir die Kampagne Integration Nein Danken starten wollen. Ich möchte aber vorweg klarstellen, dass wir nicht zum Ziel haben, uns mit dem Begriff Integration in Deutschland zu befassen. Also wir wollen auf keinen Fall den Begriff auseinandernehmen oder statt Integration was Neues suchen. Darum geht es uns nicht, sondern vielmehr zum Thema zu machen, wie die Wirklichkeit in Deutschland heute, gestern überhaupt ist. Die anderen reden immer von Integration. Ständig wird erzählt, dass man sich um Integrationspolitik bemüht, nur die Migranten, vor allem bestimmte Gruppen, einfach nicht integrationsfähig sind oder das gar nicht wollen. Wenn man aber die Sache näher betrachtet oder sich damit intensiv befasst, würde ich sagen, dass hier in Deutschland überhaupt keine Integrationspolitik betrieben wird, sondern ständig eine Integration, eine Ausgrenzungspolitik stattfindet. Es sei denn, man ist bereit, sich in das, was bereits existierte, bevor wir gekommen sind oder was heute existiert, einzufügen. Entweder oder, also entweder fügt ihr euch ein oder ihr bleibt draußen. Zum Schluss kann man sagen, also wenn man sich nicht einfügt, dann bleibt man immer als Ausländer. Und meine Erfahrung, meine persönliche Erfahrung, meine politische Erfahrung zeigt auch, dass es nicht so ist, wie ständig propagiert wird. Also wenn man die Sprache erlernt, wenn man einen Arbeitsplatz hat, dass man denn sofort hier in Deutschland Anerkennung findet. So ist es nicht. So. Ich möchte jetzt natürlich nicht über die Vergangenheit reden, aber dennoch zwei Sätze. Also wenn man die Vergangenheit, die Geschichte etwas näher betrachtet, sieht man, dass man in Deutschland eigentlich, egal welche Parteien an der Macht waren, immer versucht hat, dafür zu sorgen, dass Migranten, vor allem bestimmte Gruppen, die aus der Türkei insbesondere, sich niemals hier niederlassen sollten. Die wurden als Gruppe gesehen, deren Arbeitskraft man zeitlang gebraucht hat, aber die sollten gehen. Und man hat alles Mögliche auch getan, damit diese Menschen sich als nicht Teil dieser Gesellschaft fühlen. So, ich möchte jetzt zur Gegenwart kommen. Also schon allein, wenn man die ausländerischen Sachen betrachtet, Manuela hat das ja vorhin erwähnt, das Gesetz heißt ja leider nicht mal Einwanderungsgesetz, sondern Zuwanderungsgesetz. Und wenn man den langen Begriff sich vornimmt und guckt, heißt es konkret, man will mit dem Gesetz die Zuwanderung steuern. Also man will genau mit dem Gesetz regeln, wer reinkommen soll und wer draußen zu bleiben hat. Das Gesetz wurde 2005 erst gemacht. Zwei Jahre später war es nicht streng genug, wurde 2007 noch einmal novelliert. So, jetzt mal zu bestimmten Bereichen. Ich möchte erstmal ein Beispiel geben. Seit 2001, glaube ich, ist die Bundeswehr in Afghanistan. Eine von den Gründen ist, man will die afghanischen Frauen befreien. Hier gehen migrantische Frauen zum Beispiel zu der Ausländerbehörde, weil sie müssen, weil sie um aufmerksamte Verlängerung holen müssen. Wenn diese Frauen nicht arbeiten, also Hartz-IV-Bezieher sind, oder wenn sie nicht mehr als Hartz-IV-Leistung, sie müssen mehr verdienen, damit sie überhaupt die Verlängerung bekommen, kriegen sie keine Verlängerung. Sie kriegen oft eine Fiktionsbescheinigung. Sie sind damit gezwungen, jede Arbeit anzunehmen. Es geht nicht nur um Frauen und Männer, die erwachsen sind, Kinder, die in Deutschland geboren und aufgewachsen sind. Wenn sie mit irgendwelchen kriminellen Taten in Verbindung gekommen sind, bekommen keinen verlängerten Aufenthaltstitel. Diese jungen Menschen bekommen oft hintereinander eine Fiktionsbescheinigung. Ein Bereich. Ein weiterer Bereich, das wollen wir mit der Arbeit vielleicht sollte mal noch genauer betrachten. Diese Frauen, Männer, alle, die das brauchen, sollen arbeiten, obwohl man genau weiß, dass Migranten, vielmehr die aus der Türkei, aus den arabischen Kulturräumen, auf dem Arbeitsmarkt diskriminiert werden. Also wenn sie bereits wären, auch wenn sie es wollen, ist es immer schwieriger in Deutschland für bestimmte Gruppen Arbeit zu kriegen. So, ich glaube, ich setze mal meine Brille auf. Zur Diskriminierung kann man noch zwei weitere Beispiele nennen. Es gibt eine Rangliste in Deutschland. Zuerst kommen auf dem Arbeitsmarkt die Deutschen, denn die EU-Bürger, an letzter Stelle kommen Migranten aus den Nicht-EU-Ländern. Aber dabei sind sie in Kündigungszeiten die Ersten, die gehen müssen. Das wird dann natürlich auch in der Regel damit begründet, naja, sie sind unqualifiziert, sie können das nicht. Wir haben lange irgendwie versucht, aber jetzt, wo es enger wird, müssen die leider gehen. So, fest steht, dass in Deutschland überhaupt ein allgemeiner Wechsel stattfindet. Der Sozialstaat wird immer schlanker. Man hört den Begriff öfter. Jeder muss zusehen, wie er zu seinem Recht kommt. Das bringt natürlich viel mehr Arbeitslosigkeit und andere Sachen mit sich. Und wer das nicht schafft, ist selbst schuld. Und Migranten sind von dieser Situation überproportional betroffen. Viele Kinder, deren Eltern aus der Türkei und aus arabischen Ländern kommen, leben in einem reichen Land in Armut. Statt ihnen die echte Perspektive anzubieten, werden diese Kinder als kriminell, als nicht erziehbar stigmatisiert. Und für die Herrschenden sind ihre Eltern, vor allem ihre Eltern, bildungsfern. Sie sind nicht in der Lage, ihre Kinder genügend erforderlich zu fördern. Hier muss man vielleicht auch die Rolle der Medien deutlich machen, zu der die Migranten einfach keine Möglichkeit haben, reinzudringen. Die sind für sie versperrt. Wenn zum Beispiel ein junger Mann, ursprünglich aus der Türkei oder ein Araber, irgendetwas anstellt, geht das tagelang durch die Medien. Geht es aber um einen jungen Deutschen, entweder findet es kaum Beachtung oder wird gar nicht geschrieben. Also man kann hier sagen, die Diffamierungskampagne gegen Migranten wird durch die Medien unterstützt, verstärkt. Also ich will damit jetzt nicht sagen, dass die Eltern nicht die Verantwortung für ihre Kinder haben. Das nicht. Aber wenn Eltern selbst nicht in der Lage sind, für ihre Kinder zu sorgen, dann hat ein Staat, der sich noch sozial nennt, die Aufgabe, sich um diese Kinder zu kümmern. Und sie werden leider aber in Deutschland abgeschrieben. So, man redet seit mehreren Jahren, dass die Kinder mit mangelnden Sprachkenntnissen in die Grundschule kommen. Man sagt, die Eltern sind integrationsunwillig, deswegen reden sie mit ihren Kindern nicht Deutsch. Die Antwort wäre eigentlich für meine Verständnisse sehr einfach. Vielleicht weil ich auch vom Beruf Erzieher und Sozialpädagogen bin. Warum reden wir seit mehreren Jahren darüber? Warum kriegen diese Kinder keine besonderen Förderung im Kindergartenalter, auch in der Grundschulzeit und bei Bedarf vielleicht auch in Oberschulzeit? Also das allein zeigt, was jetzt ständig thematisiert wird in Verbindung mit der Sprache, dass es eigentlich gar nicht darum geht, dass diese Kinder die deutsche Sprache lernen. Sonst hätte man das Problem eigentlich schnell lösen können. Ich bleibe noch bei der Bildung. Also man sagt oft, wieso, diese Kinder können ja auch in die Schule, die Schulen sind ja für sie nicht versperrt. Aber wenn man den Bereich Bildung und alle Bildungseinrichtungen genau unter die Lupe nimmt, sieht man eigentlich sehr schnell, dass in den Bildungseinrichtungen, angefangen von der Kita bis zu Universitäten, dass direkte, indirekte Diskriminierung, aber auch strukturelle Diskriminierung eigentlich dazugehört. Darüber wird in Deutschland auch leider nicht gesprochen. Auch eigene Erfahrungen, die ich gemacht habe, aber wenn ich darüber rede, höre ich das von vielen anderen Eltern auch. Das sind zum Beispiel Kinder in der vierten Generation, auch die ganz engagierten Erzieherinnen oder Lehrerinnen nennen sie als ihre ausländischen Kinder. Also spätestens da wird es den Kindern mitgegeben, dass sie nicht dazu gehören, dass sie andere sind. Sie sind nicht die deutschen Kinder. Oder ihre kulturelle und sprachliche Herkunft wird einfach ignoriert. Sobald ein Kind mit türkischen, kurdischen, arabischen Muttersprache dort ankommt, soll es sofort anfangen, Deutsch zu reden. Statt die Muttersprache mitzufördern, vielleicht ist es nicht überall möglich, aber überhaupt diese Gedanke zu haben, dass es genauso wertvoll ist, wird es gesagt, das bleibt jetzt vor der Tür. Es gab bereits in Berlin Schulen, die das einfach mit Hilfe der Eltern, also die haben sie noch dazu gewonnen, einfach verboten haben, in der Schule, auch in Pausen, in verschiedenen Sprachen zu reden. Und diese Schule, die ist in Wedding, die hat, ich glaube, wenn ich es richtig merken konnte, europaweit mindestens 2 Preise bekommen. Mindestens 2 Preise. Also die so Hoberschule, glaube ich, war das. Ja, die in Wedding, ja. Also diese Schule wurde dafür ausgezeichnet. Das kommt natürlich bei uns allen nicht an, aber wenn man sich wirklich mit dem Thema Integration befasst, dann kann man jedes Mal sagen, oh Gott, wo lebe ich denn hier? Und das soll ein demokratisches Land sein. Wenn es um andere Sprachen wie Englisch, Französisch geht, das ist überhaupt kein Problem. Aber sobald Kinder unter sich Arabisch oder Türkisch reden, was machen die Erzieher? Mein Gott, wie soll ich denn da hier klarkommen? Ich kann ja nicht jetzt für alle Kinder eine Sprache anbieten. Darum geht es aber uns auch gar nicht. Sondern erstmal um diese Wertschätzung, was da mitgebracht wird. So, auch Lehrer mit Migrationshintergrund. Seit Jahren wird es darüber gesprochen, dass es gerade für Kinder in der Schule sehr wichtig ist, auch Lehrer mit Migrationshintergrund als Vorbilder, vor allem als Vorbilder zu erleben. Bundesweit haben nur 1% der Lehrer Migrationshintergrund. Nur 1%. Obwohl seit mindestens 20 Jahren darüber gesprochen wird. Also hätte man das ernsthaft gewollt, hätte man bisher mindestens tausende Lehrer wirklich ausbilden können. Und wenn ich darüber rede, wird gesagt, aber es sind leider nicht so viele Bewerber da, die das wirklich machen wollen. Auch das kann nicht stimmen. Meine Tochter hat zum Beispiel letztes Jahr sich beworben, die wurde abgelehnt, weil sie Notendurchschnitt 2,6 hatte. Also das hat zum Beispiel nicht gereicht, obwohl sie noch weitere Qualifikationen mit sich bringt. Zum Beispiel ist sie zweisprachig. Sie kann sich mindestens in 2 Kulturen bewegen. Was die Kinder in der Schule auf jeden Fall nötig haben, würde sie mitbringen. Aber eben diese Mentalität, nein, es sind festgeschriebene Sachen, bestimmte Notendurchschnitt, das muss man einhalten. Statt zu sagen, Notendurchschnitt allein kann nicht entscheidend sein. Es gibt ja noch andere Qualifikationen, die man gerade als Lehrer und Lehrerin unbedingt braucht. So, ein weiteres Sache, vielleicht auch so ein Beispiel zu strukturelle Diskriminierung, ist das veraltete Schulsystem in Deutschland. Es gibt mehrere Untersuchungen, die belegen, dass Migrantenkinder in den Gesamtschulen auf jeden Fall bessere Schulabschlüsse erzielen. Auch die Jungs. Dennoch, mit allen Kräften wird in Deutschland, aber auch hier in Berlin, an dieses Modell festgehalten. Es gibt Länder in Europa, die uns bewiesen haben, die nur eine Schulform haben, die viel erfolgreicher sind, die auch Migrantenkinder haben. Hier aber, wenn die PISA-Ergebnisse, die alle 2 oder 3 Jahre veröffentlicht werden, bekannt sind, heißt es, statt ernsthaft darüber, über die Ursachen zu reden, naja, wir haben ja so viele Migrantenkinder, sogar hier in Berlin, wo Rot-Rot regiert, erlauben sich Schulsenator, regierende Bürgermeister eben solche Aussagen. Sie sind schuld. Weil wir Migrantenkinder haben, haben wir auch schlechte Ergebnisse. Berlin hat, das muss ich aber nochmal erwähnen, das wäre ungerecht an uns, einen ersten Schritt hier getan. Ab nächsten Schuljahr gibt es nur 2 Schulformen. Wir haben dafür gekämpft, dass man alle 3 Schulformen abschafft, dafür nur die Gemeinschaftsschule gibt. Aber erstmal müssen wir als Schritt, Zwischenlösung mit 2 Modellen auskommen. So, eine weitere Sache im Bereich Bildung, das hat, glaube ich, haben Leute in den 70er, 80er Jahren schon zum Thema gemacht, dass die Hauptschulen und Sonderschulen viel mehr von Kindern mit Migrationshintergrund besucht wird. Nach 20, 30 Jahren Erkenntnis sind es die Migrantenkinder, die überproportional diese Schulen besuchen. Auch da gibt es leider keine nennenswerte Verbesserung. Wenn man es bundesweit guckt, machen nach 50 Jahren nur 10% der Migrantenkinder Abitur. An Universitäten sind sie leider auch sehr selten vertreten. Entweder kümmert man sich da nicht richtig darum oder man verschönert auch die Zahlen. Also all die Leute, mit denen ich da bisher darüber gesprochen habe, haben gesagt, das kann nicht sein. Ich habe mir den nationalen Integrationsplan letztes Jahr angeguckt, vorletztes Jahr. Da hat man, um die Statistiken zu verschönern, die Bildungsinnen- und Ausländer zusammengefasst, um die Zahlen, was die Studienbesuche angeht, verschönern zu können. Dabei haben die Bildungsausländer mit dem Plan hier in Deutschland gar nichts zu tun. Also erst wenn man sich wirklich damit befasst, sieht man, das sind eben Gaststudenten, die aus der Türkei kommen, aus England kommen, aus Frankreich kommen und hier studieren. Die werden mit denen, die hier groß geworden sind und aufgewachsen sind, zusammengezählt, damit man eine Zahl hat, womit man dann angeben kann, wieso wir haben ja auch jetzt so viele, die hier studieren. So, zur Ausbildungsbeteiligung vielleicht nur ein paar Sätze. Also es gibt natürlich sehr viele, die die Schule ohne einen Schulabschluss verlassen. Die meisten von ihnen haben kaum eine Möglichkeit, eine Ausbildungsstelle zu bekommen. Viele besuchen zum Teil sinnlose Maßnahmen hintereinander, sodass sie dann irgendwann mal älter sind als 25 und eine Maßnahmekarriere hinter sich. Diese Leute sind gezwungen, Transferleistungsbezieher zu werden. Dann gibt es aber nochmal die Gruppe, die auch keine Lehrstelle bekommen, obwohl sie gute Schulabschlüsse bekommen. Man hat dann das auch untersucht, also es ist ein Trend da, seit Mitte der 90er Jahre nimmt die Ausbildungsbeteiligung, ich meine jetzt hier konkret die betriebliche, zum Teil auch die überbetriebliche Ausbildungsstellen, da nimmt die Beteiligung von Migranten und Jugendlichen ab, obwohl sie ihre Schulabschlüsse verbessern. Also wenn da keine Diskriminierung stattfindet, Deutschland will das nicht wahrhaben, aber es gibt sehr viele nationale und internationale Untersuchungen, auch von OECD, die das belegen. Also die Schulabschlüsse werden, auch wenn es langsam immer besser, die Ausbildungsbeteiligung sinkt. Was heute auch immer wieder, also heute jetzt in den letzten Jahren, vor allem aber seit dem 11. September ist die, alles Schlimmes, alles nicht Schönes passiert, weil sie Türken sind, weil sie Araber sind. Das hat mit deren Kultur zu tun, das hat mit der Religion Islam zu tun. Ich habe mal für die Veranstaltung hier nochmal genau geguckt, wie viele sind denn wirklich in religiösen Einrichtungen organisiert, die aus der Türkei ursprünglich hierher kommen. Es sind knapp 20%. Aber wir gelten seit 11. September alle, also ich höre den Begriff Migrant, wenn man mit mir redet, immer weniger. Wir sind die Muslime aus der Türkei, obwohl ich selbst damit gar nichts zu tun habe. Aber ich werde da reingesteckt. Ich bin Muslime. Zwei Sachen, die für mich persönlich sehr wichtig sind, will ich auch noch erwähnen, dann komme ich langsam zum Schluss. Einmal ist das die ungleiche Behandlung, was die Mehrstaatlichkeit angeht. Euch ist es bestimmt bekannt, dass, wenn Sie wollen, dass alle EU-Bürger mindestens zwei Pässe haben dürfen. Sie müssen nicht lange hier gelebt haben. Es gibt eine Frist, glaube ich, von 6 Monaten, müsste ich nochmal nachgucken. Aber die dürfen zwei Pässe haben. Wir aus der Türkei oder aus anderen Ländern, die nicht dazu gehören, also nicht zur EU gehören, wir müssen uns zwischen den zwei Pässen entscheiden. Vor allem wird es für die jungen Menschen sehr schwierig. Also das wurde auch mit dem Zuwanderungsgesetz geregelt. Einerseits sagt man, wir haben ja alles eigentlich vereinfacht. Also Kinder, die hier in Deutschland geboren sind, nach 2000, können ja beides haben. Die müssen aber spätestens mit 23 sich für einen Pass entscheiden. Also Jugendliche aus den EU-Ländern können beides haben. Obwohl sie seit ein paar Jahren vielleicht hier in Deutschland leben, junge Menschen, die hier geboren sind, aufgewachsen sind, deren Eltern woanders herkommen, die müssen sich entscheiden. Und oft werden sie auch gezwungen, gefühlmäßig gezwungen, zwischen dem Land, wo die Eltern kommen, und dem Land, wo sie selbst geboren sind, zu entscheiden. Und das fällt sehr vielen sehr schwer. Und es gibt auch sehr viele, die das einfach abgeben. Sie sagen, ich will nicht zwischen den beiden wählen müssen. Ich will beides haben. Auch die deutsche Staatsangehörigkeit zu erwerben wird immer schwieriger. Also wir haben vor 2-3 Jahren angefangen, für doppelte Staatsbürgerschaft Unterschriften zu sammeln. Ich selbst, aber auch meine Mitstreiter haben die Erfahrung auf der Straße sehr oft gemacht, wenn wir die Unterschriften gesammelt haben. Oft wurde uns gesagt, wieso wollt ihr beides? Werdet doch Deutsche. Wenn ich denen dann erzählt habe oder versucht habe zu erzählen, aber auch Deutsche werden, ist immer schwieriger geworden. Man muss arbeiten, man muss Geld verdienen, man muss die Sprache können, man muss langsam einen Test machen. Also diese Hürde wird immer größer. Wobei denn natürlich, also kann ich gut nachvollziehen, dass viele Menschen sagen, ihr könnt mich mal, ich will es nicht. Also das wird so ganz oben gehalten. Nur Leute, die das wirklich verdienen, sollen es auch haben. Alle anderen können als Ausländer bleiben. So, zu Wahlrecht, auch da ist diese ungleiche Behandlung. In Deutschland können 1,5 Millionen EU-Bürger, zumindest auf kommunaler Ebene, sobald sie hier sind, nach 3 Monaten, denke ich, wählen. Aber Migranten aus der Türkei, aus anderen Ländern, die seit 30, 40, 50 Jahren jetzt fast hier leben, dürfen keinen Einfluss darauf nehmen, was mit ihrer Umgebung, mit dem Arbeitsplatz, mit der Bildung ihrer Kinder und vieles andere passiert. Auch da werden sie ausgeschlossen. glaube, es ist jetzt vielleicht hier richtig Schluss zu machen. Ich habe noch weitere Punkte. Ich hoffe, zu Menschen ohne Papiere, zu Asylsuchende kommen noch Fragen, die ich dann gerne in der in Verbindung beantworten kann. Was wollen wir? Ich habe ja am Anfang gesagt, wir wollen nicht den Begriff Integration auseinandernehmen. Was wollen wir? Das will ich noch zur Sprache bringen. Wir wollen gleich behandelt werden. Wir wollen auf allen Ebenen. Wir wollen sozial, politisch und rechtlich gleich behandelt werden. Wir möchten, dass diese Aufeinanderhetzen von Migranten und gebürtigen Deutschen aufhört. Wir wollen ein solidarisches Miteinander haben. Danke.
Ja, vielen Dank euch beiden. Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt erstmal eine Viertelstunde Pause und machen dann so Viertel nach neun wieder weiter mit der Diskussion. Jo. Bis dann.
Bis dann, ja.